Erstmal ein Lächeln bitte. Wir reden von Advent und lächeln nicht, das wäre doch schade. Ich freue mich sehr, mit Gunhild heute Morgen hier sein zu dürfen. Das Thema unvorstellbar, Entrückung oder Endzeitkrise. In den USA erschien Anfang 2000 ein Buch mit dem deutschen Titel Das Ende der Welt, die Absichten Gottes, Naturwissenschaften, Theologie über Fragen der Eschatologie. Eschatologie sind einfach die Lehre von den letzten Dingen. Es geht in dem Buch unter anderem um die Endzeitreden Jesu mit ihren dramatischen Aussagen, Endzeitkatastrophen, Erschütterungen der Erde, Erschütterungen der Himmelskräfte, das sind alles ja unvorstellbare Ereignisse. Ereignisse, die jede gemütliche Adventsstimmung, Adventskalender, Marzipan und Zimtplätzchen einfach zunichte machen. Jesu Endzeitreden machen deutlich, dass das Leben hier nicht unendlich weitergeht. Himmel und Erde werden vergehen, aber bei den Endzeitreden Jesu bleiben uns viele, viele Fragen offen. Wir wissen, dass prophetische Aussagen der Bibel oft gleichzeitig auf verschiedene nahe und zukünftige Ereignisse hinweisen. Auf das kann ich jetzt nicht näher eingehen. Und wir stolpern natürlich immer wieder, weil wir gefangen sind in unserer Zeitfalle, die unser Vorstellungsvermögen eingrenzt. Zeit, unvorstellbar, gibt es in Gottes Welt nicht. Für ihn sind bildlich gesprochen 1000 Jahre wie ein Tag und wir scheitern immer wieder in dieser Problematik, die Reden der Prophetie einzuordnen und ihre Reihenfolgen festlegen zu wollen an diesem Problem, dass wir Gottes letzten Pläne nicht kennen und in dieser Zeitfalle stecken. Gott hat über die prophetischen Aussagen einen Schleier gelegt. Das heißt, für viele ist die Zeit noch nicht reif, um es ganz zu erkennen. Manches wird nur langsam und teilweise offenbar und das müssen wir aushalten. Das mutet Gott uns zu. Aber, meine Lieben, es gibt genügend erfüllte Prophetien, die uns gewiss und ganz relaxed entspannt machen. Dazu gehören zum Beispiel die Prophetien auf das erste Kommen Jesu. Die sind ja wunderbar in Erfüllung gegangen und wir können heute klug reden im Nachhinein, aber damals war das für die Leute auch alles sehr schwer nachvollziehbar. Oder die Rückführung Israels in den Nahen Osten. Ein ganz herrliches Erlebnis, was wir da in den 40er Jahren miterleben durften und heute vor Augen haben, wo Israel kurz vor seinem 75. Geburtstag in Israel steht. Wir haben auch eine PowerPoint auf ein besonderes Offenbaren einer Prophetie hinweist, und zwar Kolosser 1, Vers 26 bis 27. Wie läuft das hier mit den PowerPoints? Kommen die von alleine? Sehe ich nicht dort hinten. Oh doch, hallo, schön. Ja, man muss das immer testen in den Gemeinden. Jede Gemeinde hatte jetzt ihre Spezial-Covid-Abläufe und so weiter. Dort in diesem wunderbaren Text in Kolosser 1, Vers 26 bis 27 steht nämlich das Geheimnis. Gott hat Geheimnisse, die er offenbart. Und dieses ist ein Geheimnis, das verborgen war vor ewigen Zeiten und Geschlechtern. Die hatten keine Ahnung früher, dass so etwas kommt. Was kommt? Nun ist es offenbart seinen Heiligen. Das seid ihr und ich, die Heiligen. Die Jesus glauben, die ihm gehören, sind seine Heiligen. Die sind nicht vollkommen, die gehören ihm. Alles, was Gott gehört, ist heilig, weil es ihm gehört. Denen, diesen Heiligen, euch, uns, mir, wollte Gott kundtun, den herrlichen Reichtum dieses Geheimnisses unter den Völkern, nämlich Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit. Das möchte ich jetzt mal von der Gemeinde hören. Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit. Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit. Also das sagen wir jetzt mal ganz persönlich auf uns bezogen. Christus in mir, in dir, die Hoffnung der Herrlichkeit. Christus in mir, die Hoffnung der Herrlichkeit. Darauf gehen wir zu. Das ist unser Ziel, diese Herrlichkeit in ihrer ganzen Fülle zu erleben. Und die hat angefangen, indem wir nicht nur irgendwie auf Christus und auf irgendwas weihnachtlich-adventliches warten, sondern wir wissen, er hat im Glauben an ihn durch den Heiligen Geist in uns Wohnung gemacht. Er lebt in mir, er kann uns gar nicht näher kommen, er ist schon da. Christus in uns ist die herrlichste Erkenntnis für uns heute und hier. Und darüber lohnt es sich anhaltend nachzudenken. Ich habe vorhin jemanden gefragt, ob er weiß, wo dieser Vers steht. Ja, Offenbarung, nein, es steht nicht alles in der Offenbarung. Bitte lest diesen Text, sucht ihn im Kolosserbrief, findet ihn dort, hat nur 4 Kapitel, braucht nur 8 Minuten, wenn ihr durchlesen wollt. Aber bleibt da mal stehen und begreift, wie privilegiert ihr seid, dass ihr wissen dürft, das Leben hat einen Sinn und diesen Sinn kann ich nicht packen, aber Gott macht durch Christus im Heiligen Geist in mir Wohnung und nimmt mich mit. Trotzdem bleiben für uns bei solch herrlichen Gedanken und Erkenntnissen Geheimnisse, sonderlich in den Endzeitreden Jesu, deren Offenbarung wir einfach abwarten müssen. Es gibt keine prophetische Schau ohne Einwände. Und kein System deckt sich 100% mit allen prophetischen Texten der Bibel. Da stehen wir immer wieder mit Fragezeichen. Es geht also nicht um absolute Einsichten und Erkenntnisse, die ich jetzt hätte oder irgendjemand unter uns, sondern um das Ringen darum, die Prophezeiungen in der Bibel immer mehr kennenzulernen und einzuordnen. Wir leben in der Endzeit und wir leben in der Erwartung der Wiederkunft Jesu. Das Thema heute am ersten Advent, unvorstellbar, Entrückung oder Endzeitkrise. Es gibt verschiedene Auslegungen der biblischen Texte und tiefgläubige Leute und weit gebildetere als ich es je wäre, sind in biblischen Heilsfragen alle einer Meinung oder größtenteils. Aber wenn es um prophetische Auslegung, Endzeitfragen geht, da gibt es unterschiedliche Positionen und die gibt es gerade auch über die Frage Entrückung oder Endzeitkrise. Entrückung ist die Lehre, dass Jesus kommt und die Gläubigen zu sich holt. Das geschieht vor seiner für alle Welt sichtbaren Wiederkunft auf diese Erde. Endzeitkrise meint, dass die Gläubigen zusammen mit allen anderen Menschen durch schwere Not- und Trübsalzeiten gehen, wie wir im Schriftwort hörten, ehe Jesus wiederkommt. Also ein vor Trübsal und Not von Jesus nach Hause geholt werden gegenüber einer Zeit, in der man durch schwere Not und Trübsal gehen muss. Solche Erkenntnisse jetzt, was man da meint und glaubt, und ich werde das biblisch ja belegen, sind nicht heilsentscheidend. Heilsentscheidend ist, dass du weißt, Jesus wohnt in meinem Herzen. Ach, lächelt mich bitte an, ich bin immer so, ich brauche das. Jesus, Leute, das ist keine Religion dieser Welt, und ich betone immer wieder, Christentum ist keine Religion, offenbart solch eine Erkenntnis, dass sich Gott uns so zuwendet in seiner Liebe, die auch keiner begreift, dass er in uns Wohnung macht. Solche Erkenntnisfragen, wie gesagt, sind über die Endzeit und so weiter nicht heilsentscheidend. Heilsentscheidend ist unsere lebendige Glaubensbeziehung zu Jesus. Holt Jesus seine Gemeinde zu sich vor den schweren Not- und Trübsalzeiten oder muss die Gemeinde da mittendurch? Kommt Jesus vor der Trübsalzeit, mittendrin oder vielleicht auch erst am Ende? Wird die Gemeinde der Jesusgläubigen bestehend aus gläubigen Juden und gläubigen Heiden oder Christen vor der Trübsal entrückt? Wir müssen damit leben, dass wir es aushalten müssen, dass Gott uns hier keinen Fahrplan vorlegt. Wir müssen damit leben und es aushalten, dass es unterschiedliche Einsichten und Erkenntnisse gibt, die von den ehrenwertesten Brüdern vertreten werden. Aber wenn wir in der Gewissheit leben, meine Lieben, Christus in uns, die Hoffnung der Herrlichkeit, kann diese Gewissheit sich allem anderen unterordnen. Die Vorstellung einer Gemeinde in den Nöten und Leiden der Trübsalzeit ist nicht mutmachend. Eine vorherige Entrückung ist weit tröstlicher. Und wir fragen, welches biblische Fundament gibt es für eine Entrückung? Wie gesagt, geht es hier nicht um unsere Heil und unsere Seligkeit, sondern um den Weg in die Ewigkeit. Es geht hier nicht um unser Heil und Seligkeit, sondern um unseren Weg in die Ewigkeit. Zuerst sehen wir einen Text jetzt aus Offenbarung, Kapitel 3, Vers 10. In diesem sogenannten Sendschreiben der Gemeinde zu Philippi steht geschrieben, weil du das Wort vom standhaften Ausharren auf mich bewahrt hast, werde auch ich dich bewahren vor der Stunde der Versuchung oder aus der Stunde der Versuchung, die über den ganzen Erdkreis kommen wird, damit die versucht werden, die auf der Erde wohnen. Also eine deutliche Aussage, es gibt einen Unterschied. Die Gemeinde bekommt die Zusage der Bewahrung vor der Trübsal. Weiter lesen wir in 1. Thessalonicher 5, Vers 9. Denn Gott hat uns nicht zum Zorngericht bestimmt, sondern zum Besitz des Heils durch unseren Herrn Jesus Christus. Verstehen wir, wenn die Gemeinde ein Zorngericht durchstehen muss, ist das absolut keine fröhliche Adventsnachricht. Kein Advent, keine Ankunft Jesu, die man frohen Herzens herbeisehnt. Und wir sehen hier in diesem Text in 1. Thessalonicher 4, Vers 13 bis 18, da sagt uns jetzt Paulus weiter, ich will euch aber, euch, liebe, ich sage jetzt noch Schwestern zu Brüder und Schwestern, nicht in Unwissenheit lassen über die Entschlafenen, damit ihr nicht traurig seid wie die anderen, die keine Hoffnung haben. Denn wenn wir glauben, dass Jesus gestorben und auferstanden wird, so wird Gott auch die Entschlafenen durch Jesus mit ihm führen. Dazu sagen wir euch, durch das Wort des Herrn oder durch ein Wort des Herrn, wir, die wir leben bis zur Wiederkunft des Herrn übrig bleiben, werden den Entschlafenen nicht zuvorkommen. Also wenn wir uns diesen Text mal in Ruhe anschauen, dann geht es darum, dass wir ermutigt und getröstet und auferbaut werden. Wir fragen Paulus, wie kommst du zu solchen Einsichten und Erkenntnissen? Woher hast du diese Information? Soweit wir wissen, hat Jesus doch derartiges nie gesagt. Schauen wir mal auf Vers 15. Was steht dort? Dazu sagen wir, durch ein Wort des Herrn. Wir, die wir leben bis zur Wiederkunft des Herrn übrig bleiben, werden den Entschlafenen nicht zuvorkommen. Paulus macht also hier ganz deutlich, dass er in der Vollmacht des Herrn ein Wort des Herrn sagt. Es gibt eine ganze Reihe von Worten von des Herrn, die wir im Neuen Testament kennen und andere, die uns völlig unbekannt sind aus ihrem Hintergrund. Zum Beispiel, geben ist seliger als nehmen, wird in Apostelgeschichte gesagt, aber wir wissen nicht, wann und wo Jesus das gesagt hätte. Und nicht alle Worte Jesu sind uns überliefert. Wie immer Paulus auch diese Information bekam, sie ist nicht seiner Fantasie entsprungen. Paulus schreibt deutlich im Galaterbrief, Kapitel 1, Vers 11 bis 12, denn ich tue euch kund, Brüder und Schwestern, dass das Evangelium, das von mir gepredigt ist, nicht von menschlicher Art ist, denn ich habe es nicht von einem Menschen empfangen oder gelernt, sondern durch die Offenbarung Jesu Christi. Also Paulus betont hier ganz stark und eindeutig die göttliche Inspiration, wenn er weiter sagt, hier im 1. Thessalonicher 4, Vers 16 bis 18, denn der Herr selbst wird, wenn der Befehl ergeht und die Stimme des Erzengels und die Posaune Gottes erschallt, vom Himmel herabkommen, und die Toten in Christus werden zuerst auferstehen und danach werden wir, die wir leben und übrig bleiben, zusammen mit ihnen entrückt werden in den Wolken zur Begegnung mit dem Herrn in der Luft. So werden wir bei dem Herrn sein alle Zeit. So tröstet nun einander mit diesen Worten. Wir gucken das nochmal ganz in Ruhe an. Der Herr selbst wird, wenn der Befehl ergeht, wir haben jetzt einen Einblick in die himmlische Dimension, die uns völlig verschlossen ist. Dort erschallt ein Befehl und die Stimme des Erzengels und die Posaune Gottes erschallt und die Toten in Christus werden zuerst auferstehen. Danach werden wir, die wir leben und übrig bleiben, zusammen mit ihnen entrückt werden, entrückt in den Wolken, zur Begegnung mit dem Herrn, wo? In der Luft. Das spielt sich nicht auf dieser Erde ab. Das Einzige, was sich auf der Erde abspielt, ist, dass die Toten aus den Gräbern kommen. Aber auch, das werden wir später lernen, das alles geschieht in einem Augenblick. Und so werden wir bei dem Herrn sein, alle Zeit. Und hier sind wir jetzt herausgefordert, glauben wir das oder nicht? So tröstet euch nun einander mit diesen Worten. Merkt ihr, hier ist eine Herausforderung zum Glauben. Das kommt auf uns zu. Das ist eine Erwartung, die größer und herrlicher nicht sein kann. Jesus in uns, die Hoffnung der Herrlichkeit, schön und gut, aber da muss man kräftig glauben und man weiß es auch durch seine Beziehung mit ihm. Aber dann ihn zu sehen und seine Welt, das ist aber was ganz anderes, oder? Das kommt, Leute, das kommt. Paulus sagt deutlich, Jesus kommt wieder und holt die Gemeinde der Gläubigen zu sich. Jesu Ruf ist gebietend, sodass selbst Tote auferstehen. Er hat die absolute Autorität, denn er ist der, der das sprach und es ward und er gebot und es stand. Er kommt mit der Stimme des Erzengels Michael, dem höchsten Engelswesen und mit der Posaune, dem Schofar Gottes. Und keiner wird diese Stimme überhören. Es ist das Kommando des Befehlshabers für das Programm der Entrückung. Der Erzengel Michael wiederholt den Befehl und leitet seine Umsetzung. Nun sagen Leute, ich glaube nicht an diese Entrückung. Außerdem steht das Wort Entrückung überhaupt gar nicht in der Bibel. Ist richtig, das Wort Entrückung findest du so nicht in der Bibel. Nebenbei auch der Begriff Dreieinigkeit, den wirst du in der Bibel nicht finden. Aber wir glauben absolut an die Dreieinigkeit, weil sie uns in der Bibel ganz klar schon vom erste Buch Mose ganz deutlich darstellt bis zum letzten. Also wir lesen in Vers 17, noch einmal schaut bitte drauf, danach werden wir, die wir leben und übrig bleiben, zusammen mit ihnen entrückt in den Wolken. Zur Begegnung mit dem Herrn in die Luft, so werden wir bei dem Herrn sein alle Zeit. Das ist doch unser ganzer Wunsch, bei dem Herrn sein alle Zeit. Alle Zeit, können wir schon gar nicht uns vorstellen, aber Hauptsache, wir sind bei ihm. Was für eine Perspektive, was für eine Verheißung. Das ist eine glückliche Zukunft. Dafür lohnt es sich zu leben. Entrückt, das ist das griechische Wort, heißt harpazo, englisch caught up, bedeutet so viel wie hinweggenommen oder gewaltsam wegreißen. Im Griechischen, im Lateinischen steht dort reptus und da haben die Engländer den Begriff rapture her, was eben nichts anderes als Entrückung bedeutet. Das Wort harpazo finden wir auch in anderen Zusammenhängen. Zum Beispiel sagt Jesus ganz deutlich, niemand wird uns aus seiner Hand reißen oder aus des Vaters Hand reißen. Oder 2. Korinther sagt Paulus, dass er in den dritten Himmel versetzt worden ist. Harpazo steht dort. Versetzt. Nicht mit 30 Stundenkilometern oder so, sondern zack, in Sekunden. Oder als ihr kennt die Geschichte von Philippus, der dem Kämmerer dort begegnet in Gaza und zu ihm spricht und dann wird Philippus entrückt. Mit einmal steht der Kämmerer alleine da nach der Taufe und Philippus ist weg. Harpazo, weggebeamt für die jungen Leute. Bei der Entrückung der Gemeinde werden also alle Gläubigen in Gottes Welt geholt, die Auferstandenen von den Toten zusammen mit den noch Lebenden. Und die Toten in Christus werden zuerst auferstehen und dabei einen neuen Körper bekommen. Und jetzt gehen wir zu einem anderen Text, bleiben aber beim Thema. Wir gehen jetzt in den Korintherbrief und dort heißt es im 1. Korinther Kapitel 15, Vers 50, wo ich auch sehr bitte, lest doch bitte das zu Hause noch einmal nach und lasst euch segnen von diesen herrlichen Worten. 1. Korinther 15, 50 und folgende, da steht, das aber sage ich, Brüder und Schwestern natürlich, dass Fleisch und Blut das Reich Gottes nicht erben können. Auch erbt das Verwesliche, nicht das die Unverweslichkeit. Und jetzt kommt wieder ein Geheimnis. Siehe, ich sage euch ein Geheimnis. Wir werden zwar nicht alle entschlafen, aber wir werden alle verwandelt werden. Also die einen sterben, deshalb werden sie nicht verwandelt, die anderen sind zu dem Zeitpunkt noch am Leben und werden verwandelt. Wir werden alle, die Auferstandenen dann und die am Leben Gläubigen, verwandelt werden. Das heißt, hier gibt es eine Metamorphose. Alle Gläubigen erleben in der Entrückung eine einzigartige körperliche Veränderung. Wie Jesus in diesem Leib nach der Auferstehung frei war von den Bindungen der Materie. Er hat zwar gegessen, aber Mauern und Türen waren für ihn kein Hindernis. Meine Lieben, das letzte Kapitel unseres Lebens ist nicht der Sarg und nicht der Friedhof oder das Grab. Nein, das letzte Kapitel ist die Transformation, Überführung in Gottes Welt und Herrlichkeit. Wie kann das geschehen? Vers 52, plötzlich in einem Augenblick zur Zeit der letzten Posaune, denn die Posaune wird erschallen und die Toten werden auferweckt werden, unverweslich, und wir mit ihnen werden verwandelt werden. Denn dieses Verwesliche muss Unverweslichkeit, Unverderblichkeit anziehen und dieses Sterbliche muss Unsterblichkeit anziehen. Paulus sagt hier, siehe, ich sage euch ein Geheimnis. Bis jetzt wusste das niemand. Jesus hat in dieser Weise, höchstens andeutungsweise das angesprochen, aber nie klar offenbart. Jesus hat in seinen Reden dieses Geheimnis nicht enthüllt, sondern er überlässt es Paulus, dieses Geheimnis zu enthüllen. Uns wird erklärt, dass diese Transformation, Entrückung unserer Körper in einem Moment im Handumdrehen der letzten Posaune stattfindet. Diese Verwandlung kann man nicht beobachten. Sie ist viel zu schnell. Sie entwickelt sich nicht in einem gewissen Zeitraum, so wie die Verpuppung einer Raupe zum Schmetterling. Und ich gebe dir hier noch einen kleinen Tipp. Wir leben in der Zeit, wo uns heute von der Physik her so viele Informationen gegeben werden, von der Quantenphysik. Ihr würdet staunen, was es da für Parallelen und Hinweise, die glaubensunterstützend sind, gegeben werden. Wahnsinn, ganz großer Wahnsinn. Man muss sich nur Mühe geben, danach zu gucken. Also diese Verpuppung oder diese Verwandlung geschieht in einem Augenblick und die Bibel sagt deutlich, so wie in ein Augenzwinkern. Das dauert ja nur einen Bruchteil der Sekunde, eine Nanosekunde. Wenn aber das Verwesliche Unverweslichkeit anzieht und die Sterbliche die Unsterblichkeit anzieht, dann wird das Wort erfüllt, das geschrieben steht. Der Tod ist verschlungen im Sieg. Wir werden unsterblich, fit for the future. Und angesichts dieser Realität ruft Paulus auf, uns alle in dieser Gegenwart Jesu bewusst zu leben, in der Gegenwart mit der Zukunft leben. Wir üben uns 100% in der Gegenwart zu leben und sind dabei maximal auf die Ewigkeit, auf die Zukunft ausgerichtet. Wir sind modern, wir sind die modernsten der Modernen. Wir sind hier voll da, aber wir sind auch voll bewusst, was auf uns zukommt. Die Herrlichkeit des Herrn bleibe ewiglich. Amen. Amen. Advent verbinden wir mit der Wiederkunft Jesu, aber auch mit den Berichten von großer Trübsal, Gericht, Weltuntergang. Aber, meine Lieben, jetzt achten wir drauf, weder der Thessalonicher Brief noch der Korinthertext sagen etwas von diesen Trübsalsereignissen in Verbindung mit der Entrückung. Was sagen diese Texte? Sie sprechen von Auferstehung, Verwandlung und Begegnung mit Jesus in der Luft. So werden wir bei dem Herrn sein alle Zeit. So tröstet nun einander mit diesen Worten. Jesus wiederholt holt seine Gemeinde zu sich, ohne die Erde zu betreten. Seine Gemeinde, seine Braut, die ja geistlich schon in ihm ist. Hier ist nicht die Rede von Weltuntergang, Trübsal und Gericht. Bevor das geschieht, holt er die Gemeinde zu sich, seine Braut, die in ihm ist, die er erkauft hat durch sein Blut, die ihm gehört. Ach, lass mich das mal ganz plastisch machen. Ihr Männer, wenn ihr verliebt seid, das erste Mal eure Braut und so weiter, da wird doch keiner von euch sagen, aber bevor wir heiraten, muss sie noch mal so richtig durchgewalkt werden, oder? So richtig durch Not gehen. Ist doch völlig widersinnig. Wir sind Jesu Braut. Und der Epheserbrief sagt ganz deutlich, bitte lest auch Epheser noch einmal, Kapitel 2. Wir sind mit ihm auferweckt, wir sind mit ihm auferstanden, wir sind mit ihm versetzt an himmlische Orte. Ich weiß, dass uns das schwerfällt in unserer Begrenztheit unserer Sinne. Deshalb den Tipp auf die Quantenphysik. Meine Lieben, Gott ist einfach wahr und sein Wort hält. Später kommt Jesus mit seinen Heiligen zum Endgericht auf diese Erde. Ein ganz anderes Thema. Also es gibt über diese endzeitlichen Abläufe und Reihenfolge verschiedenste Meinungen. Die Meinungen sind nicht heilsentscheidend, sie sind Erkenntnisfragen. Und ich wiederhole, es gibt keine prophetische Schau ohne Einwände und kein System deckt sich 100% mit allen prophetischen Texten. Wir müssen es einfach aushalten, dass wir in dieser Spannung leben, dass es einen Schleier gibt über verschiedene Fragen. Im Glauben sind wir erlöst, wir in ihm und er in uns. Wir sind voll im Heil. Das Heils- und Erlösungswerk ist voll Pracht. Und das ist zuerst einmal das Wichtigste. Und wie sich die Endzeit nach der Entrückung im Detail gestaltet, darüber gibt es verschiedene Meinungen. Aber eindeutig ist, wir sollen ermutigt und getröstet werden. Und diese Hoffnung bestätigt auch ein Text aus dem Mund Jesu. Johannes 14, Vers 1 bis 3. Dort sagt Jesus deutlich, euer Herz erschrecke nicht, glaubt an Gott und glaubt an mich. In meines Vaters Haus sind viele Wohnungen und wenn es nicht so wäre, hätte ich dann zu euch gesagt, ich gehe hin, euch eine Stätte zu bereiten. Und ich will wiederkommen und euch zu mir nehmen, damit ihr seid, wo ich bin. Und auch hier noch eine besondere Einsicht für die, die mitschreiben. Es gibt einige bezeichnende Parallelen zwischen Johannes 14, 1 bis 3 und 1. Thessalonicher 4, 13 bis 18. Viele Aussagen folgen einander in beiden Texten in der gleichen Reihenfolge. Offensichtlich meinen beide Abschnitte das gleiche Ereignis. Es geht also nicht um Recht und Unrecht oder Wahrheit und Unwahrheit, sondern um Erkenntnis. Es geht um die gute Nachricht für Nachfolger Jesu in der Adventszeit. In Fragen der Endzeit gibt es verschiedene Meinungen und Einsichten. Endzeitfragen sind Erkenntnisfragen und nicht Heilsfragen. Deshalb gibt es darüber auch nichts zu streiten und dergleichen. Aber wir dürfen diese wunderbaren Stellen auch nicht einfach ignorieren, weil sie uns vielleicht zu schwierig vorkommen. Wir kommen zum Schluss. Paulus schreibt im Kolosserbrief: Wenn Christus, der unser Leben ist, erscheinen wird, dann werden auch wir mit ihm offenbar werden in Herrlichkeit. Was haben wir vorhin gesagt? Christus in uns, die Hoffnung der Herrlichkeit. Wollen wir es noch einmal sagen? Christus in uns, die Hoffnung der Herrlichkeit. Und dazu jetzt dick unterstrichen dieses Wort, das Paulus ja auch im Kolosser sagt, im Kapitel 3, wenn Christus, der unser Leben ist, erscheinen wird, dann werdet auch ihr mit ihm offenbar werden. Wenn er erscheinen wird, werden auch wir mit ihm offenbar werden in Herrlichkeit. Die Frage ist nicht die Erkenntnis über die genauen Abläufe. Ob Christus in uns lebt, das ist der entscheidende Punkt. Und wenn das wahr ist und wenn das für mich stimmt, dann haben wir das Wesentliche verstanden und geklärt. Mir war es wichtig, diese herrlichen Adventserwartungsgedanken hervorzuheben und den Trost aufzuzeigen, der damit verbunden ist. So tröstet euch nun untereinander mit diesen Worten. Amen. Wir bleiben sitzen und ich darf uns im Gebet leiten. Herr, immer wieder wird uns deutlich, deine Gedanken sind nicht unsere Gedanken. Sie sind um so ein Vielfaches höher. Danke, dass du unserer gedacht hast, uns ganz persönlich beim Namen nennst, uns eingeladen hast in deine Gemeinschaft, uns unsere Schuld vergeben hast, uns zu Gottes Kindern erklärst und mit uns Gemeinschaft haben willst für Zeit und Ewigkeit. Dein Weg mit dieser Welt ist uns in vielen Bereichen rätselhaft. Aber wir danken dir, dass wir im Wort erkannt haben, du stehst zu deinen Verheißungen und Prophetien. Dein Wort wird nie vergehen, es bleibt bestehen, es geschieht. Danke, dass wir darin geborgen sein dürfen. Amen.